Denn die Banken sind verpflichtet, hier eine Schnittstelle hinzustellen, die den TPPs dient und in erster Linie noch keinen Mehrwert für die Banken bringt.
Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit eurem Host André Bajorath.
Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast. Heute zu einem Thema, was mich und auch einige andere, der Esel mal zuerst, in den letzten Jahren relativ stark beschäftigt hat und was jetzt gerade Geburtstag gefeiert hat, nämlich das Thema PSD2. Ich habe zwei Gästinnen, auf der einen Seite Caroline Hinke von Fintech Systems und Cornelia Schwertner von Finleap Connect, ursprünglich mal irgendwann Figo. Und freue mich total, mit euch beiden ein bisschen auf das letzte Jahr zurückzugucken, vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Und freue mich total, wenn du, Caroline, vielleicht mal ganz kurz den Gästen sagst, wer du bist, was du machst. Und aber du warst aber schon mal auf dem Panel auf der PAX dieses Jahr, ne? Und einer der letzten Events vor Corona, wo wir alle noch irgendwie waren. Und freue mich, wenn du dich ganz kurz vorstellen kannst.
Ja, sicher, sehr gern. Hallo, ich bin Caroline Jenke und es ist tatsächlich hier bei Payment & Banking meine Podcast-Premiere. Ich bin bei Fintech Systems als Chief Legal and Regulatory Officer verantwortlich für die Umsetzung der PSD2 und vertrete dabei auch Fintech Systems vor der BaFin und nationalen Aufsichtsbehörden oder Verbänden. Ich habe vor meiner Zeit bei Fintech Systems die Rechtsabteilung der Sofort, Klarna, geleitet und hier eng in Zusammenarbeit mit Jens Lüttke schon die Grundlagen der PSD2 auch mitgestaltet. Das heißt, ich habe hier eine lange Geschichte in der PSD2 und diese Geschichte hat mich natürlich auch im Rahmen von Fintech Systems dazu gebracht, jetzt mich auf diesen Bereich zu konzentrieren. Fintech Systems Kerngeschäft basiert auf der PSD2 und wir sind als Open Banking Infrastrukturanbieter und Datenspezialist hier auf der PSD2 aufbauend schon seit Gründung tätig und jetzt mit der PSD2 wurde unser Kerngeschäft auch nochmal auf eine andere Weise legitimiert und salonfähig gemacht. Deshalb sind wir jetzt mittlerweile als Spezialist für über 6.000 Banken mit einer Bankenabdeckung hier und unserem Know-how in der Finanzdatenanalyse mittlerweile Marktführer in der DACH-Region. Ich betreue daher weiterhin alle Themen rund um PSD2, Fragen, die hier uns beschäftigen und die diese uns jetzt auch in den letzten 12 Monaten weiterhin noch sehr gut auf Trab gehalten haben. Ja.
Alles klar, also wirklich auch ein langer Background und lustigerweise Jens kenne ich natürlich auch schon seit langer, langer Zeit, aber ich glaube, wir haben uns dann wirklich auch erst so vor einem Jahr, anderthalb oder sowas, glaube ich, das erste Mal so richtig gesehen, dass du vorher bei Sofort warst, Klarna warst, das wusste ich auch. Aber sag mal, wann warst du da? Also seit wann begleitest du das ganze Thema?
Seit 2010. Okay. Und damit ja so schon auf dem deutschen Markt die Hintergründe. Es beginnt eigentlich wirklich auch mit dem nationalen Themen, auch dem nationalen Kartellverfahren hin dann wirklich zum ersten Entwurf der PSD2 und auch den Möglichkeiten, die daraus entstanden sind.
Adorsys, Driving Payment Transformations. Adorsys entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Adorsys den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-how für ihre Kunden ab. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorsys ihnen den komplett Lifecycle Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support. Die Time-to-Market verkürzt Adorsys durch den Einsatz von qualitativ hochwertigen programmierten Lösungen aus dem speziell auf Digital Payments zugeschnittenen Open-Source-Portfolio. Das Open Banking Gateway von Adorsys bietet Ihnen universellen DSGVO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking Revolution zu werden.
Also hast du sozusagen, nee, haben wir nicht nur ein Jahr PSD2 Geburtstag, sondern du hast 10 Jahre PSD2 Geburtstag, ja?
In der Tat, ja.
Danke, Caroline. Cornelia, du warst schon das ein oder andere Mal hier im Podcast, der eine oder andere wird dich auch kennen, aber trotzdem vielleicht nochmal kurz ein paar Worte zu dir, wenn du magst.
Klar, gerne. Ja, Cornelia Schwertner, Geschäftsführerin und Chief Risk Officer bei Findly Connect. Einige werden wird der Begriff bekannt sein. Wir sind ein Unternehmen, das aus einem Merger entstanden ist, aus der Figo GmbH, die sich ja auch neben Fintech Systems am Open Banking Markt in Deutschland etabliert hat, und der Finreach GmbH und seit 2019 im Finleap Ökosystem unterwegs ist. Finleap Connect selbst ist ein Technologie- und Softwareanbieter. Wir haben uns, ich sag mal, seit einem Jahr auch weiterentwickelt und über dieses reine Open Banking spezifische Geschäft hinaus eben weitere Software as a Service und Plattform as a Service Lösungen entwickelt, daneben auch End-to-End Finanzprodukte, um aber weiterhin B2B Unternehmen da eine Hilfe zu sein, die eben Umsetzungsschwierigkeiten bei der Digitalisierung dem Endkunden gegenüber haben. Nichtsdestotrotz ist natürlich das ganze Thema Open Banking fester Bestandteil unserer DNA und der Geschichte auch der entwickelten Produkte, die wir anbieten. Und als reguliertes Zahlungsinstitut waren wir auch damals noch auf der FIGO-Seite mit dir gemeinsam, André, wie ja auch die meisten wissen werden, sehr eng im Austausch mit der Aufsicht und der Politik, aber auch in Brüssel, wie man das Thema PSD2 sinnvoll auf die Straße bekommt. Und ich bin auch seit diesem Jahr noch ergänzend in der European Fintech Association, die sich neu aufgestellt hat, als Boardmitglied unterwegs, um da eben auch weiterhin mit anderen auch großen deutschen und europäischen Fintechs die Regulierung in einer Weise voranzutreiben, die eben nutzerfreundliche und innovative Entwicklungen in Europa bedeuten soll oder befördern soll. Und ja, in dem Sinne auch eng, wie Caro auch, eben an der Entwicklung des ganzen Themas gewesen in den letzten Jahren.
Ja, vielen Dank. Und vielleicht nochmal ganz kurz ein Jahr zurückschauend, hatte ich, glaube ich, gerade schon angedeutet, haben wir den letzten Podcast aufgenommen, als es gerade losgegangen ist mit der PSD2. Ne? Und wir drei und viele in Deutschland sind sich einig, dass auch davor schon Open Banking in Deutschland sehr weit verbreitet war. Insofern, damals 14.09. glaube ich war es, ne? War jetzt für uns alle so gar nicht so ein unglaublich großer Startschuss. Und trotzdem ist es natürlich, was du, Caroline, gerade gesagt hast, mit einer Legitimierung von Geschäftsmodellen verbunden und deshalb schon ein sehr, sehr großes Ereignis gewesen. Und damals haben wir einen Podcast aufgenommen mit deinem Chef, Caroline, mit Stefan und mit Cornelia. Und dieser Podcast war halt der meistgehörte. Und als ich das irgendwie kürzlich nochmal mir angeguckt habe in den Stats, dachte ich so, okay, das müssen wir nochmal machen. Also wir müssen eigentlich mal nach einem Jahr Revue passieren, wo wir eigentlich gerade sind. Und da freue ich mich drauf, mal so ein bisschen euren Einblick zu bekommen, weil ich bin nun mal jetzt auch schon mittlerweile ein gutes Jahr raus und freue mich total mal von euch zu hören, was ist passiert im letzten Jahr? Also wo stehen wir und was ist so mit diesem Startschuss 14.09. innerhalb eines Jahres oder innerhalb mittlerweile 13 Monaten passiert? Vielleicht magst du anfangen, Caroline.
Sehr gern. Ich denke, den letzten Podcast habe ich mir erst noch mal vor ein paar Tagen angehört. Der ist wirklich sehr gut. Ich denke, da war die Besonderheit, es war auch wirklich ein Aufschrei in der Branche, weil alle die Sorge hatten, dass zum 14.09. von einem Tag auf den anderen die PSD2-Schnittstellen, die neuen Schnittstellen verpflichtend werden. Und hier angemerkt wurde, dass diese noch nicht marktreif sind. Sie hatten noch so große Schwächen, sowohl funktionell in der Stabilität als auch vom Datenumfang, der geliefert wurde, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht voll nutzbar waren und es tatsächlich zum 14.09. kurz davor stand, dass bestimmte Services auf die Weise nicht mehr erbracht werden könnten, wenn diese Schnittstellen verpflichtend gewesen wären. Und ich glaube, deshalb war dieser Podcast auch so polarisierend, weil er ganz klar ein Aufschrei in der Branche war.
Wer hinter die Kulissen der Fintech- und Payment-Branche schauen will, liest auf paymentandbanking.com. Und wer sich mit den Größen der Branche vernetzen möchte, bestellt jetzt ein Ticket für das Event von paymentandbanking.com. Die Transactions 2020 am 19.11.2020 mit exklusiven Gästen wie Edward Snowden und Sascha Lobo. Jetzt Tickets sichern unter transactions.io.
Er wurde auch gehört, dieser Aufschrei, denn die BaFin hat auch kurze Zeit danach, ich glaube im August, dann mit einem Rundschreiben an alle Marktteilnehmer ihre Meinung nach nochmal kundgetan, dass sie die Schnittstellen noch nicht für marktreif halten und dass alle Marktteilnehmer hier auch noch eine Arbeit vor sich haben und an funktionierenden, guten Schnittstellen weiter arbeiten müssen. Also das war tatsächlich dann zum 14.09. ist das große Chaos und der große Bruch ausgeblieben. Ja, seitdem sind die Gespräche nochmal vertieft worden zwischen Fintechs, zwischen Banken, bilateral, aber auch in Workshops moderiert von der BaFin, die sich hier auch sehr stark dafür eingesetzt hat. Zum Beispiel im Oktober 2019 gab es ein Spitzengespräch, wo alle Marktteilnehmer, die Vertreter der Bankenverbände und Vertreter von den führenden Fintechs sich zusammengesetzt haben und auch nochmal aufeinander eingeschworen, worauf arbeiten wir hin, wie wollen wir Open Banking ja zum Fliegen bringen. Und ich glaube, das war auch nochmal so ein Startschuss zu zeigen, wir wollen Open Banking, was müssen wir dafür tun, und war der Antrieb hierfür für die weiteren Gespräche. Und seitdem sind diese Gespräche aufrechterhalten und es hat sich auch sehr, sehr viel verbessert. Die Schnittstellen sind jetzt schon deutlich, deutlich besser. Es ist so, dass die BaFin auch, ich glaube, Anfang des Jahres die ersten Schnittstellen für ihrer Meinung nach so gut erklärt hat, dass sie diese in eine Marktbewährungsphase geschickt haben. Das heißt, sie sollen wirklich in breitem Umfang getestet und genutzt werden durch Drittdienstleister, durch die Endkunden. In dieser Phase befinden wir uns bei den meisten Banken. Es ist so, dass 23 oder 25 Banken schon auf dieser Liste in der Marktbewährungsphase sind. Das heißt, schon aktiv genutzt werden sollen. In der Tat ist es aber so, dass sie immer noch nicht alle so funktionstüchtig sind, dass sie flächendeckend genutzt werden können. Und ich glaube, auch deshalb ist es jetzt ein Jahr später etwas frustrierend, dass von all den Banken noch keine die Ausnahmegenehmigung bekommen hat. Wir als Drittdienstleister sind aber natürlich froh, dass uns noch der Fallback, das heißt die Kundenschnittstellen, erhalten bleiben, so lange, bis die neuen PSD2-Schnittstellen wirklich die Marktreife erhalten.
Ist das momentan Deutschland, auf das du drauf guckst, oder ist das auch Europa? Also wenn du von 23 Banken sprichst, also dann ist es Deutschland. Ist es in Europa anders? Also vielleicht, Cornelia, hast du da einen Blick drauf? Sind andere Länder da anders unterwegs als Deutschland?
Ich glaube, Deutschland, das hattest du ja, glaube ich, auch eingangs kurz erwähnt, Deutschland hat einen ganz anderen Markt als so manches Land, wo Open Banking und der ganze PSD2-Markt noch eine grüne Wiese war. Und in den Ländern war es natürlich für die Aufsichtsbehörden wesentlich einfacher, die PSD2-Fristen durchzusetzen, beziehungsweise war da eben auch die Gegenwehr durch weniger Marktmacht von etwaigen TPPs, die dort schon unterwegs waren, geringer. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass durchaus die Entwicklung in anderen Ländern schneller ist, was auch Schnittstellen Umsetzung angeht, einfach aus dem Grund heraus, dass es zum einen weniger Gegenwehr gab, aber eben auch zum anderen größerer aufsichtsrechtlicher Druck, weil eben nicht so viele Reibungspunkte bestanden haben wie hier in Deutschland, die ja im Prinzip, du hast es erwähnt mit dem Podcast, vor einem Jahr so ein bisschen eskaliert sind und die dann wirklich schrittweise und sehr mühsam und zum Glück aber mit Unterstützung der BaFin eben sukzessive nach vorne gebracht werden konnten.
Okay, also das heißt also, im Ausland ist es teilweise ein bisschen besser gewesen, schneller gewesen, und in Deutschland war die Situation, das hast du ja gerade schon beschrieben, durch die Historie mit HBCI und dem ganzen Kram, FinTS, einfach ein bisschen eine andere, und insofern musste einfach die Qualität der Schnittstellen in Deutschland schon deutlich besser sein, um da eine vernünftige Qualität auch zu haben und Dienste, die schon da waren, nicht sozusagen gegen die Wand laufen zu lassen. Sag mal, wenn man darauf guckt, also ich habe verstanden gerade, gibt immer noch eine ganze Menge offene Themen. Es gibt immer noch keinen, du hast gerade Caroline gesagt, der die Ausnahmegenehmigung hat. Das heißt also, Banken können eine Ausnahmegenehmigung bei der Aufsicht beantragen, dass nur noch ihre PSD2-API genutzt werden kann. Das meintest du, glaube ich, damit, ne?
Richtig,
ja. Gibt es momentan, sind das vor allen Dingen technische Probleme, technische offene Themen oder sind es auch regulatorische offene Fragen, die noch im Raum stehen?
Sowohl als auch. Es ist teilweise sind das offensichtlich technische Themen. Die Schnittstellen sind noch nicht so stabil. Zum Teil aber auch Fragen, inwiefern die Qualität sein muss und ob es noch Verbesserungen an diesen Schnittstellen erforderlich sind. Ich denke, da ist es halt wichtig, auf die Vergangenheit in Deutschland zu schauen. Wir haben in Deutschland, hatten wir ein hochentwickeltes System. Wir hatten mit FinTS, HBCI, bereits einen sehr hohen Standard und sehr gut funktionierende Schnittstellen, ebenfalls ja schon Schnittstellen, die auch entsprechend erprobt und performant waren. Auf diese Qualität konnten andere Länder teilweise gar nicht zurückgreifen, weshalb dort die neuen Schnittstellen der erste Anknüpfungspunkt für Open Banking war. In Deutschland gestaltet sich deshalb anders. Es besteht kein Zwang, auf die neuen Schnittstellen umzustellen, solange die Services gut erbracht werden können über die Kundenschnittstellen. Ich denke, das ist der große Unterschied, weshalb man im Ausland sagen muss, dass die neuen Schnittstellen vielleicht erst das Geschäft ermöglichen und den Zugang ermöglichen und in Deutschland aber ja schon ein etablierter Standard bestand.
Genau. Und du hast gerade auch Luft geholt, genau, wollte ich gerade sagen.
Genau, ergänze ich gern. In meiner Wahrnehmung ist es eben auch so wie ich auch die BaFin beobachtet habe in dem zurückliegenden Jahr, ich glaube schon, dass die sehr, sehr genau hinschaut, bevor sie eben diese erste Ausnahmegenehmigung erteilen wird. Weil diese erste Ausnahmegenehmigung natürlich auch dann der Standard ist für alle anderen. Und es gab ja auch, das darf man nicht vergessen, jetzt im Juni nochmal eine EBA-Opinion, die auch nochmal sehr drittdienstleisterfreundlich eigentlich darauf hingewiesen hat, was es erlaubt, was nicht. Das war im Prinzip eher eine Bestätigung aus BaFin-Sicht. Viele dieser Punkte hatte die BaFin national bereits drittdienstleisterfreundlich auch klargestellt, was Funktionalitäten und Datenumfänge der Schnittstellen angeht. Aber es gibt ja dann nochmal eine Legitimation, das auch verpflichtend zu verlangen für eine Ausnahmegenehmigung. Die kam, wie gesagt, erst im Juni. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, das ist nun mal 2020, wie wir alle wissen, ist kein normales Jahr. Seit dem letzten BaFin-Migrationsworkshops nannte man das immer so schön, der hat im März stattgefunden. Das war gerade so zu Beginn der Lockdown-Phase der Pandemie. Der lief schon remote. Und seitdem ist es eher still geworden. Und das kann natürlich auch damit verbunden sein, dass auf jeden laufenden Betrieb Corona eine gewisse Auswirkung hatte. Das wird insbesondere auch bei einer Aufsichtsbehörde, die noch nicht voll digital, wie wir alle irgendwo unterwegs sind, gegolten haben. Und deswegen hat sich dadurch wahrscheinlich auch auf Aufsichtsseite die ein oder andere Verzögerung ergeben. Das würde ich nicht ausschließen wollen. Aber letztendlich würde ich Caro da bestätigen. Wir sehen auch eine wesentliche Verbesserung seit unserem Aufschrei, Zitat Ende, im letzten Jahr, dass viele Banken sich bewegt haben, eben das umgesetzt haben, was die BaFin verlangt hat, was wir schrittweise eben auch herbeidiskutiert haben. Die Kommunikation ist auch wesentlich verbessert worden auf operative Ebene. Man kann sehr gut im direkten Austausch mit den Banken eben auch Bugs besprechen. Aber hier und da gibt es schon auch kritische Hürden, wie beispielsweise auch bei Instituten, die ganz oben auf dieser Liste stehen, dass du plötzlich eine 3 Stunden Downtime hast von so einer PSD2-API. Und das ist schon etwas, wenn dann kein entsprechendes Kommunikationsmanagement oder Notfallmanagement sichtbar wird, wo man natürlich schon zweifelt, möchte man mit sowas jetzt gezwungen sein, voll produktiv zu gehen. Und insofern tut die BaFin auch gut daran, dass es diese Ausnahmegenehmigung eben bisher nicht gibt und wir da eben weiter schauen, dass wir tatsächlich diesen hohen Qualitätsanspruch, den Deutschland hat und den Deutschland im Sinne auch behalten sollte, weil wir Gefahr laufen, sonst Geschäft kaputt zu machen, was sich erfolgreich etabliert hat, beizubehalten.
Aber nochmal nachgefragt, aber also alles, was ihr gerade beschreibt, sind aber letztendlich dann doch wiederum Fragen an die Technik, Fragen an die Schnittstelle und so das ganze Thema der Lizenzierung, der Beaufsichtigung der TPPs und das ist aber eigentlich relativ klar und da gibt es keine weiteren Fragen und oder seht ihr da auch noch Klärungsbedarf?
Also du meinst die andere Seite der Beaufsichtigung oder der neuen Aufsichtspflichten für die TPPs? Ich glaube, das war eigentlich bevor wir uns dann darauf fokussiert haben, dass jetzt Banken Schnittstellen liefern und SCA liefern, war das Thema eigentlich schon so gut wie gegessen, im weitesten Sinne. Also die meisten...
Aber hat sich das dann damit auch bewährt, ja? Also hat sozusagen diese Aufsicht der TPPs hat sich bewährt und auch das Aufsichtsverfahren hat sich bewährt. Also da gibt es gerade momentan keine weiteren offenen Flanken.
Also für mich ist es eigentlich die positive Seite der PSD2 und wenn ich die PSD2 nochmal neu schreiben wollen würde, würde ich auch die PSD2 darauf beschränken. Weil natürlich ist die Drittdienstleister, was der Caro auch eingangs meinte, es hat uns legitimiert, es hilft auch beim Verbraucher, entsprechend Vertrauen aufzubauen und im Prinzip hat man das jetzt so ein bisschen ausbalanciert damit, dass eben vielleicht das eine oder andere nicht funktionierte. Wenn wir nur uns darauf beschränkt hätten, es für den Verbraucher das Recht zu gewähren und eben Drittdienstleister zu aufsichtsrechtlich zu befähigen und zum Beispiel nur zu verlangen, dass wir einen schlanken, diese EIDAS-Zertifikate, die wir ja austauschen müssen mit den Banken, dass wir das darauf beschränken, wir sind legitimiert, wir dürfen zugreifen, aber nicht eben auf tiefer Ebene zu regulieren, wie diese Schnittstelle auszusehen hat. Ich glaube, dann werden wir weiter inzwischen. Wenn okay. Das
lasst mich noch eine Frage daran anschließend machen, weil das ganze Thema PSD2, Caroline, du hast es vorhin schon gesagt und wir haben es ja auch schon ein paar Mal besprochen, ist ja nichts, was irgendwie wie Kai aus der Kiste gekommen ist, sondern es hat eine lange Historie und das ist lange vorbereitet worden und es gab viele Gespräche, viele auch Gruppen, die sich zusammengetan haben, um Spezifikationen zu schaffen, um Standards zu schaffen. Warum in aller Welt? Also ich meine, wir leben in einer apifizierten Welt und Standards zu setzen und Schnittstellen zu setzen, ist ja jetzt wirklich keine Raketenwissenschaft mehr, wie es vielleicht mal vor 20 Jahren eher gewesen wäre. Woran hakt's? Also wer verbockt den Kram gerade? Sind es die TPPs, die einfach stur sind und sagen, ist doch alles gut, HBCI, FinTS ist super, ich brauche diesen ganzen PSD2-API-Kram gar nicht? Oder sind es die Banken, die das Thema irgendwie nur halbherzig vernünftig umgesetzt haben? Oder sind es einfach, keine Ahnung, irgendwelche Dritten, wo mir gerade nicht einfällt, wer es sein könnte? Wer hat es verbockt?
Also wenn du mich fragst, ist ein großes Problem daran, ich meine, wir sind als Unternehmen selber dafür spezialisiert, sehr gute, performante Schnittstellen hinzustellen, und lassen uns das aber auch bezahlen. Das ist unser Kerngeschäft. Das können wir hervorragend und haben hieraus auch eine Entlohnung, also einen wirklichen Mehrwert, warum wir das tun. Da könnte natürlich auch der Hund begraben liegen. Denn die Banken sind verpflichtet, hier eine Schnittstelle hinzustellen, die den TPPs dient, und in erster Linie noch keinen Mehrwert für die Banken bringt. Keinen offensichtlichen, also keine Entlohnung, kein Entgelt dafür. Natürlich mittelbar schon, nämlich indem es weitere Funktionen öffnet, indem es wirklich Value-Added Services auf das Konto zulässt, indem es das Konto wieder stärkt, insofern schon. Aber eben noch nicht 1:1. Und vielleicht ist das ein Hintergrund, warum nur Mindeststandards umgesetzt werden und auch der Berlin Group Standard mit vielen Empfehlungen daherkommt. Allerdings werden die Empfehlungen nicht zwingend umgesetzt oder sie sind vielleicht, hätten schon gar nicht als Empfehlungen, sondern tatsächlich als Pflicht sein müssen, um einen Open Banking Standard zu schaffen, der zusätzliche Services herbeiführt.
Würde ich auf jeden Fall mitgehen in dem Thema Monetarisierung als Antrieb. Ne? Wir haben halt keine businessgetriebenen Schnittstellen, sondern wir haben reine Compliance-getriebenen Schnittstellen. Und Compliance ist nun mal, Caro und mir wird das Thema Spaß machen, aber anderen Menschen weniger. Und ich glaube, dass das die Krux bei vielen Banken war, zu sagen, so, jetzt machen wir erstmal das Must-Have und diese PSD2-API und die Premium-API und die Use-Cases, die man darüber hinaus auf so einer Premium-API anbieten könnte und monetarisieren könnte, die machen wir im Anschluss. Und ich glaube, das ist im Sinne ein Fehler gewesen, weil man eben, wenn man von Anfang an auch die PSD2-API verbunden hätte mit dem Premium-Angebot, das ganz anders gedacht hätte, weil ich natürlich anders denke, wenn ich auf den TPP als Kunden auch zugehe, als wenn ich auf den TPP als du darfst hier kostenlos Daten abgreifen zugehe. Und ich glaube, es gibt auch innerhalb vieler Banken da unterschiedliche Ansichten, je nachdem, mit wem man spricht. Und ich glaube, eine große Herausforderung, die wir bis heute feststellen, ich weiß nicht, Caro, ob du das auch bei euch bestätigen kannst, ist halt auch diese Erwartungshaltung. Wir haben ja auch viele Bankkunden, aber die Erwartungshaltung an uns ist dann als Plattform-TPP, dass wir quasi auch die, ich sag mal, Mängel oder Krücken der PSD2-APIs heilen als Vermittler dazwischen, dass wir Multiple SCAs oder andere Hürden, manuelle IBAN-Eingaben, die jetzt inzwischen zumindest bestätigt nicht konform sind, aber dennoch, dass wir eben alle möglichen Krücken, die uns hingeworfen werden, wie aus einem Zauberpaket eben heilen können. Und das kann halt sehr aufwendig werden, wenn du eben, wie beschrieben, einen Burning Group Standard hast, der sehr viele Empfehlungen nur gibt und nicht verbindlich ist und darüber hinaus sich eben auch Banken teilweise als Burling Group konform erklären, aber sogar über den Standard hinaus Abweichungen in ihren APIs haben.
Aber widersprecht ihr euch da nicht ein bisschen? Also, oder Cornelia, du hast ja gerade gesagt, wenn du auf die PSD2 guckst und überlegst, was du daran gut findest und was du daran nicht gut gefunden hast, hast du gesagt, eigentlich würdest du das darauf reduzieren, dass wirklich nur der Lizenzantrag im Grunde genommen und die Aufsicht damit verbunden ist. Aber gleichzeitig sagt ihr beide gerade, Standards fehlen uns weiterhin oder die andere Seite setzt diese Standards nicht vernünftig um. Also was wollen wir denn jetzt? Wollen wir, dass jemand zentral sagt, so muss es umgesetzt werden oder wollen wir das nicht?
Ich glaube, der Antrieb, tolle Standards zu schaffen, wäre auch höher, wenn damit Geschäft verbunden wäre und keine regulatorische Verpflichtung.
Ja, gut, aber das ist ja eine geschäftspolitische Frage als Bank, ob du das willst, ne?
Ja, klar.
Also ich verstehe total den Punkt, dass ihr sagt, Premium-APIs würden helfen, TPPs als Kunden zu sehen würde helfen, bin ich total bei euch. Aber wenn man mal davon ausgeht, ein paar Banken haben einfach kein Interesse daran, dann ist ja die Frage, wie man trotzdem halt ich kam ja gerade darüber, dass ich sagte, eigentlich ist es kein Hexenwerk und trotzdem hampelt der ganze Markt jetzt mittlerweile seit mehreren, fast schon Jahren daran rum. Und es geht ja wirklich nur um kleinste APIs, die da gebaut worden sind. Also das ist ja immer verwunderlich.
Ja, wenn ich mich in so eine Strategie einer Bank hineinversetzen würde, hätte ich vor einem Jahr mir überlegt, lasse ich die Kundenschnittstelle offen, schalte die Identifizierung davor. Und wenn du, lieber TPP, etwas noch Spannenderes haben willst, dann machen wir das über die Premium-API. Dann hätte man sich viel an diesem Standard und an diesem Minimum sparen können und hätte die Kundenschnittstelle offen gehalten und dann sich voll auf das Geschäft konzentriert.
Okay.
Aber die Wahl war natürlich schon von den Banken, das sieht man einfach auch an den gestellten Anträgen und an denen, die klar zu erkennen gegeben haben, dass sie den Notfallmechanismus nicht zusätzlich aufrechterhalten wollen.
Okay, also verstanden. Also sozusagen, dass die Kundenschnittstelle, damit meinst du halt die alten Wege, entweder Screenscraping, also dass man darüber gehen kann oder halt HBCI, dass du das genutzt hättest, um sozusagen seine Bezahlschranke an die Seite zu stellen, ne? Also das, was for free ist, soll for free raus. Mhm. Und alles darüber hinausgehende gibt es halt eine Bezahlschranke, verstanden. Sag mal, wenn wir jetzt mal das ein bisschen beiseite lassen, weil das ist ja so wichtig und wahrscheinlich auch etwas, was euch auch immer wieder beschäftigt. Aber wenn wir mal darauf gucken, was hat denn der Markt gemacht? Cornelia, du hast gerade zwar schon gesagt, ist sowieso ein komisches Jahr mit Corona und sowas. Aber habt ihr neue Cases gesehen im Laufe des letzten Jahres? Sind neue Produkte entstanden? Weil das war ja das Ziel der PSD2, dass sich der Markt öffnet, dass Innovationen entstehen. Sind da Innovationen in Deutschland oder in Europa entstanden, Cornelia? Siehst du was Neues, was dich überrascht hat?
Ja, aber ich glaube, es ist zu Recht so, dass man erstmal enttäuscht ist, ne? Weil die Erwartungshaltung war natürlich, dass PSD2 entsprechend einen Push gibt. Ich glaube, der Push hat sich am Anfang auf diese Standard-Cases beschränkt, die jeder kannte, sei es Multibanking, sei es Bonitätsbeurteilung, Kreditantragsstrecke, so diese ersten Use-Cases, die ja auch gut sind und erfolgreich sind und vor allen Dingen sehr auf den Endnutzer als Privatperson oder Verbraucher bezogen. Und der enttäuschende Teil in der PSD2-Umsetzung, der sich eben auch aus dieser langen Zeit ergibt, den das braucht, ist eben, dass viel Zeit dadurch verloren wurde, dass wir jetzt erstmal in Deutschland zumindest versuchen müssen, diese Qualität aufrechtzuerhalten, ne? Und viel Zeit für diese politischen Kämpfe dafür draufgegangen ist. Aber wenn man jetzt diesen Fokus wegnimmt, einfach diese Qualität wiederherzustellen, dann sieht man durchaus neue Entwicklungen. Es gibt zum Beispiel im KYC-Bereich im Rahmen der Verifizierung von Nutzern über diese qualifizierte elektronische Signatur in Verbindung mit einer Zahlungsauslösung als Beispiel neue Cases oder auch was so ein allgemeiner Markttrend ja momentan ist, sich mehr auf den Firmenkundenbereich zu beziehen. Hier gibt es auch Entwicklungen, dass eben dieses ursprünglich mehr auf den Verbraucher gedachte Financial Timeline Kategorisierungsthema eben auch zunehmend für B2B und auch zunehmend größere B2B-Player zu denken. Und insofern sind da schon auch parallel Trends entstanden. Du musst halt nur auch die Kapazität haben, als, ich sag mal, kleiner TPP, dich in eine Richtung zu entwickeln, wo du eben diese Aufwände stemmen kannst mit der PSD2-Umsetzung, sei es erst Lizenzantragsprozess, dann SCA-Umstellung, dann PSD2-Schnittstellen und parallel noch eben diese neuen Cases auch mitdenken und mit fördern kannst. Und dafür braucht es eben schon auch eine gewisse Größe und einfach Stabilität. Und viele waren damit parallel wahrscheinlich auch einfach ein Stück weit überfordert.
Caroline, siehst du das auch so? Also, oder hast du...
Ja, ich sehe es wie Cornelia. Ich hatte jetzt auch in den letzten 12 Monaten keine völlige Überraschung, die durch den 14. September und durch die Schnittstellen entstanden sind. Und ich denke, das wäre aber auch vielleicht zu viel verlangt, dass durch eine Regulierung von heute auf morgen eine Revolution entsteht. Aber wie Cornelia schon sagt, eine Weiterentwicklung des Marktes, die gab es gewiss. Wir waren vorher gerade auf dem deutschen Markt schon ziemlich weit. In anderen Ländern um Deutschland herum merkt man wirklich, dass hier ganz neue Use Cases auch entstehen oder viele jetzt erst auf diese Open Banking und auf den Zugang zu den Kontodaten eingestiegen sind, hier weiterentwickeln. Aber auch am gesamten europäischen Markt hat es einfach nochmal diese Regulierung eine Basis gesetzt für weitere Innovationen. Und man merkt, dass die Akzeptanz sowohl von den Banken für Value-Added Services, von den Drittdienstleistern werden hier neue Innovationen gesehen, aber auch die Akzeptanz beim Endkunden ist deutlich gestiegen. Also wir haben gesteigerte Zahlen und könnten auch durch Faktoren wie Corona mit beeinflusst sein, aber insbesondere bieten die neuen Services alle basierend auf Open Banking und auf dieser Basis der PSD2 ganz neue Digitalisierungsmöglichkeiten. Und wir haben bei unseren Kunden auch gemerkt, dass dadurch die Digitalisierung Fahrt aufgenommen hat und auch anders priorisiert wird. Also die Nachfrage ist größer und vieles, was vielleicht vorher erstmal noch ein bisschen zurückgestellt wurde, wurde jetzt hoch priorisiert und dadurch ist sehr, sehr viel entstanden. Und die neuen Use Cases, die Cornelia anspricht, die sehen wir natürlich alle am Markt. Im Bereich KYC, Identifizierung tut sich im Moment sehr viel. Da merkt man, dass auch am Markt dafür ein Need da ist und auch bei den Behörden für die Legitimierung dieser Services die Innovationsfreude oder Bereitschaft auch jetzt durch die PSD2 hier hervorgerufen wurde. Also es sind ganz neue Services auch lizenziert worden. Das zeigt sich anhand eines Samsung Pay oder einer voll digitalisierten Kontoident.
Also das heißt, das sind jetzt mittlerweile TPPs geworden. Also Samsung Pay ist zum Beispiel ein TPP im Rahmen der PSD2?
Basierend auf TPP und dem Kontozugang.
Okay, spannend. Sag mal, Cornelia, du hast es gerade gesagt, in Richtung Geschäftskunden und Firmenkunden. Gibt es da jetzt mittlerweile Klarheit? Ich weiß, so aus der Historie heraus war das immer so ein bisschen offen, dass wir eigentlich über Retail-Konten gesprochen haben und damit da ganz so häufig auch so die Geschäftskunden noch mit im Scope waren. Ist sowas wie Ebix-Kunden mittlerweile auch im Scope der PSD2? Also hat sich das irgendwie geklärt, geregelt?
Nicht auf regulatorischer Ebene. Ne? Es ist, gibt mit Sicherheit Gespräche auf Marktebene, dass sich da was bewegt, aber auf der regulatorischen Ebene ist Ebix meines Erachtens weiterhin out of scope. Und du hast durch die PSD2 natürlich immer den kleineren Firmenkunden mit drin, der eben als Verbraucher geführt wird mit seinem Zahlungskonto.
Okay, ja. Warte, ich muss mal einmal ganz kurz unterbrechen, weil hier unten ist gerade Krach. Kleinen Moment. Lotta, kannst du bitte leise sein? Oh, sorry. Hier war gerade ein wenig Krach im Treppenhaus. Müssen wir rausschneiden. So, Max, Punkt. Jetzt wieder, geht's wieder weiter. Okay, das heißt also, die Firmenkunden, wie halt irgendwie auch am Anfang im Scope, diejenigen, die halt das Konto genauso nutzen, wie es der Endkunde tut, also mit PIN und TAN, ne? Wenn wir noch mal so ein bisschen außerhalb von Europa auf das ganze Thema drauf gucken, und wir haben ja gerade einen sehr starken deutschen Blick darauf gehabt, immer wieder schon mal auch ein bisschen rausgeguckt, da sieht man ja durchaus, dass dieses Thema durchaus weiterhin Schwungmasse hat. Ne? Also man kann das ja so ein bisschen ableiten aus Fundingrunden, Neugründungen und sowas. Und überrascht euch das momentan, dass ihr dort Fundingrunden seht und Neugründungen seht auf dem Thema dessen sehend oder das sehend, was ihr jetzt im letzten Jahr in Deutschland erlebt habt? Also Caroline, bist du da manchmal etwas überrascht?
Also die solche großen Runden sind beeindruckend und zeigen ja auch gerade, welchen Mehrwert und welches Potenzial im Bereich Open Banking gesehen wird. Ansonsten gäbe es diese Invests nicht. Ob diese großen Funding-Runden und eine Plaid, ein Tink Yapili, ob die wirklich schon dieses Geld benötigen werden, auch um sich auf den Kern, europäischen Kernbereich, nämlich wirklich die Dachregion, zu konzentrieren. Das wird sich auch noch mal zeigen. Das kann Cornelia bestimmt bestätigen. Wir haben hier eine Besonderheit mit 1500 Banken, Instituten, die mal anzuschließen sind, um eine Abdeckung in der Dachregion zu bekommen. Das wird so einfach nicht sein, weil ich glaube, hier ist noch so ein großes Missverständnis von ganz neuen Playern, die vielleicht auch die Erwartungshaltung hatten. Sie kommen jetzt mit dem Berlin Group Standard, haben sie einen Adapter und können damit alle Banken anschließen. Diese falsche Vorstellung zeigt sich in Deutschland dadurch, dass der Berlin Group Standard eben doch nicht so ein Standard ist, der einheitlich über alle Institute gleichlaufend implementiert wurde, dass er immer noch sehr viele Abweichungen hat. Es gibt sehr viele Unterschiede bei den Instituten und auch die PSD2-Schnittstellen, wie ich es eingangs schon mal gesagt hatte, eben noch nicht flächendeckend nutzbar sind. Also wir werden oft gefragt, ob wir eben alle PSD2-Schnittstellen schon nutzen oder auch warum nicht. Und das liegt einfach daran, dass es im deutschen Markt und in der Dachregion noch ganz entscheidend ist, auszusteuern, wie weit ist diese Schnittstelle, ist hier schon die PSD2-Schnittstelle so funktionstüchtig, dass alle Use Cases abgebildet werden können. Und das ist sie eben noch nicht für alle Use Cases. Also um das anhand von Beispielen zu erklären, es kann für ein Finanzverwaltungstool ist die PSD2-Schnittstelle von Sparkassen, Fiducia oder auch der anderen großen Instituten durchaus schon ein Riesenvorteil, weil man alle 90 Tage nur die Wiederauthentifizierung des Kunden benötigt. Auch eine Zahlung auszulösen direkt aus diesem PFM-Tool kann ist ziemlich schlank und recht sicher. Aber im E-Commerce eine Zahlung auszulösen, einfach nur den Überweisungsträger abzuschicken, ohne vorherige Betrugsprüfung, ohne vorher diese Kenntnis von den Finanzdaten und die Kenntnis davon, wie diese Schnittstelle funktioniert, ist aktuell noch gar nicht möglich auf den PSD2-Schnittstellen. Und das sind Besonderheiten, die kann man auch mit dem erheblichen Budget und Marketing nicht von heute auf morgen einstellen. Also da wird sich noch zeigen, wie diese Kompetenz sich da auf dem europäischen Markt zeigen wird.
Lass mich noch mal eins kurz nachfragen zum Thema Zahlungsauslösung. Also was du meinst, ist eine Zahlungsauslösung ohne einen vorherigen Blick ins Konto, hältst du für heikel oder wie muss ich das verstehen?
Ja, ganz richtig. Also ich im E-Commerce ist es absolut erforderlich, dass vorher eine Kontodeckungsprüfung stattfindet. Das heißt, ob die zu überweisenden Beträge auch wirklich von dem Konto gedeckt sind. Und auch auf bestimmte Betrugsmechanismen oder Betrugsmuster zu prüfen. Zum Beispiel kann es vielleicht auch verdächtig sein, wenn nachts um 3 der dritte 800 Euro Einkauf bei Apple erfolgt. Warum, also ein iPad kann ich mir noch besorgen, vielleicht auch noch ein zweites für meinen Mann, aber brauche ich wirklich 3 iPads nachts um 2? Das könnten Sachen sein, wo TPPs aufgrund ihrer langen Erfahrung wissen, vielleicht lässt man diese dritte Zahlung nicht mehr zu, weil hier ein Betrugsmuster dahinter steckt. Und das sind Informationen, die über die einfache Zahlungsauslöse im Sinne eines ich liefere nur den Betrag ein an die Bank, tatsächlich nicht möglich sind.
Genau, um es nochmal anders zu sagen, so eine klassische Zahlungsauslösung im E-Commerce erfordert über die neuen Schnittstellen, dass du quasi erst einen Kontoinformationsdienst durchführst, den kompletten Prozess durchläufst und danach nochmal komplett den Zahlungsauslösedienstprozess, weil es keinen eben diesen kombinierten Case, wie man es früher eben bauen konnte, über Scraping oder HBCI, das nicht ermöglicht wird.
Aber jetzt nochmal Richtung Europa guckend, ja, und das, was ihr gerade beschrieben habt, ist natürlich so ein bisschen der Historie geschuldet aus der Vorüberweisung und einigen anderen. Aber das bedeutet ja, wenn ich das mal interpretiere, was ihr gerade sagt, dass EAS-Dienste in Europa okay sind, aber dass PIS in den Ländern, wo es nur PSD2-APIs gibt, eigentlich für die Katz sind und nicht funktionieren.
Ich glaube, auch EAS ist eine Herausforderung, die vielleicht der ein oder andere unterschätzt. Ne? Ich glaube, natürlich kannst du viel Geld in die Integration von Schnittstellen stecken und du musst auch für die Integration von Schnittstellen erstmal nicht unbedingt der Landessprache bis ins Tiefste mächtig sein, aber um einen qualitativ hochwertigen Kontoinformationsdienst und eigentlich willst du ja auch Geld verdienen, das heißt, du möchtest darauf vielleicht auch Mehrwertprodukte anbieten, wie eine Kategorisierung oder eben eine bestimmte Art der Datenverarbeitung, die dann eben auch monetarisierbar ist für dich über den reinen, ich liefere jetzt den Blick aufs Konto hinaus. Dafür musst du ja auch in das Konto gehen und die Verwendungszwecke verstehen. Du musst den lokalen Markt verstehen, du musst die Zahlungspartner verstehen, wer ist da überhaupt der regelmäßige Stromanbieter, solche Geschichten allein. Eine Auswertung auf der Tiefe, die erfordert natürlich wahnsinnig Investitionen und ich glaube, das ist halt was, das kostet dich schon sehr viel Zeit, weil wir eben in jedem einzelnen Mitgliedstaat in Europa eine andere Landessprache haben und insofern ist das etwas, was vielleicht der ein oder andere bei diesem Plan, so ich stecke jetzt viel Geld in die Schnittstellenintegration, dann kann man aber auch wirklich nur diesen Access liefern. Ne?
Hm. Ist das auch der Grund, warum es momentan immer noch keinen europäischen Player gibt? Also, oder anders gefragt, was hat euch, die ja schon lange mit dem Thema unterwegs seid, bisher davon abgehalten, einfach mal ganz kurz die ganzen PSD2-APIs europaweit zu integrieren? Das kann ja eigentlich jetzt nicht die Raketenwissenschaft sein.
Es fängt damit an, dass der Berlin Group Standard ja nicht in allen Ländern zum Beispiel unterwegs ist. Du hast verschiedene europäische Standards. Es gibt, glaube ich, 4 oder 5 europäische Standards. Also du brauchst schon auch ein Mega-Investment, um überhaupt damit loszulegen. Und dann brauchst du natürlich auch neben dem Investment Opportunitäten in dem Markt. Und parallel eben dort Sales-Opportunitäten aufzubauen, ist die nächste Herausforderung. Und dann kommt das, was ich beschrieben habe. Reine Konnektivität bringt meistens noch keinen riesen Umsatz. Das heißt, du willst eben auch die Daten verstehen und das kostet Zeit. Und wir sind parallel dabei, zum Beispiel in 4 Ländern eigentlich PSD2-APIs anzubinden. Und es ist in jedem Land, triffst du auf sehr spezifische Herausforderungen, mit denen du dich einfach beschäftigen musst. Und es ist schon mühsam und du musst sehr viel Zeit und eben auch Geld und Ressourcen investieren, um das tatsächlich voranzutreiben.
Hm. Richtig. Und wir sind auch noch nicht da, dass man die alleine auf den PSD2-Schnittstellen einen gesamten Markt aufbauen kann. Tatsächlich ist es wirklich eine Frage, wo steuert man aus und wo muss man noch auf die Kundenschnittstellen zugreifen. Das heißt, man hat eben nicht nur einzelne PSD2-Schnittstellen auf einem Markt anzubinden, sondern auch nochmal zusätzlich dann Scraper vielleicht für diese Banken zu bauen. Das heißt, es ist allein technisch schon mal erheblich mehr hier zu leisten und dann auszusteuern, welche wirklich die richtigen Schnittstellen für die richtigen Services sind.
Ich glaube, deswegen hat so eine Tink hier zum Beispiel auch angefangen, anorganisch zu wachsen und kauft sowas wie eine Eurobits in Spanien, ne? Weil man eben merkt, oh, so einfach ist das nicht und vielleicht nehme ich lieber meinen etablierten Player, der dort auch im Markt schon Know-how aufgebaut hat, weil es eben doch Zeit braucht, dieses Know-how aufzubauen.
Glaubt ihr, dass es in so eine Richtung gehen wird, wie wir das bei den Payment Service Providern gesehen haben? Dass du halt bei den PSPs über Jahre zig PSPs pro Land hattest und dann im Laufe der Zeit die PSPs auf der einen Seite ihre Wertschöpfungsstufe verlängert haben? Das passiert ja, so wie ich euch gerade verstehe, bei euch eigentlich auch, weil ihr sagt, das Geld verdiene ich nicht mit der Pipe alleine, sondern ich muss halt irgendwie Mehrwertdienste drauf bringen. Aber vor allen Dingen, dass es da wirklich zu solchen weiteren Fusionen zusammengehen, wie es gerade bei Tink und sowas kommen wird, wie wir es bei den PSPs gesehen haben?
Ja, absolut. Also würde ich auf jeden Fall so sehen.
Ich denke auch, dass es da noch eine Weiterentwicklung gibt und auch Zusammenschlüsse. Ich denke aber, eine richtige Konsolidierung auf 2, 3 Player gibt es normalerweise erst, wenn ein Wachstum auf den Märkten nicht mehr möglich ist. Und an dem Punkt sind wir noch lange nicht. Also solange hier noch viele Geschäftsmodelle und ein großer Markt besteht, wird es nicht allzu schnell da komplette Konsolidierung auf wenige Player geben.
Also dann hast du sozusagen, wie ich dich gerade verstehe, sagst du, es gibt dann Stars in den jeweiligen Ländern und dann gibt es möglicherweise irgendwann als zweite Stufe dann nochmal möglicherweise dann die Fusionen, die Übernahmen über die Grenzen hinweg.
Ja, das kann ich mir gut.
Okay. Was lernt ihr aus der PSD2? Wenn ihr jetzt ein Jahr zurückguckt, ich habe es gerade schon ein bisschen verstanden, Cornelia, du hast es ja schon mal so angedeutet, dass du dich halt auf das Thema konzentrieren würdest, die Technik außen vor zu lassen. Das ist ein Learning, was man wahrscheinlich mitnehmen kann, wenn ich euch zuhöre, dass es trotzdem wahrscheinlich was mit Standardisierung zu tun haben sollte und man einheitliche Techniken haben sollte, habe ich irgendwie auch so verstanden, dass man irgendwie auch auf das gucken sollte, was vorher schon mal da war, habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen mitgenommen, Caroline. Das ist, glaube ich, etwas, dass man nicht einfach auf einer grünen Wiese sowas wie eine PSD2 planen kann, sondern den Bestand sehr, sehr genau kennen sollte, um dann auch die richtigen Antworten darauf zu finden. Was lernt ihr da draus? Und wenn wir noch ein bisschen weiter gucken Richtung PSD3, die ja jetzt auch gerade durch die Digital Finance Strategy der Kommission auch so ein bisschen losgetreten wurde, die Diskussion darum, was würdet ihr denjenigen, die die PSD3 gerade denken, mitgeben aus der PSD2? Vielleicht, Caroline, fängst du an.
Mhm. Also ich denke, der Punkt ist sehr wichtig, sich den Markt anzuschauen und dann zu überlegen, wo wollen wir hin? Wollen wir wirklich Innovation zulassen? Wollen wir das öffnen? Und ich glaube, da muss sich eine Zahlungsdienste-Richtlinie wirklich darauf begrenzen, diesen Zugriff, diese Öffnung des Marktes zu bestätigen und wirklich auch zu fördern. Aber noch keine weiteren Einschränkungen daraus entstehen lassen. Also ich bin bei der PSD2 ganz klar der Meinung, dass die PSD2 die Innovation und Öffnung des Marktes bedeutet und durch viele Punkte in den RTS diese Öffnung wieder eingeschränkt wurde. Und das wäre ein klares Learning daraus. Es sollten die Öffnungsstandards definiert werden, die Zielrichtung und was dafür notwendig ist, aber keine Standardisierung des Marktes. Ich glaube, dass sich das regeln wird durch die einzelnen Marktplayer.
Genau. Ich würde einen Schritt weitergehen und sagen, so blöd es klingt, think big. Also ich möchte keine PSD3. Ich möchte im Prinzip den Kontoinformationsdienst auch komplett aus der PSD2 rausstreichen. Vielleicht ist das die PSD3, eine PSD2 ohne Kontoinformationsdienst. Und eigentlich das Thema als Open Data denken. In die Richtung geht ja auch die EU-Kommission zum Glück. Auch da sind wir in Gesprächen oder war ich auch persönlich schon in Gesprächen seit 1-2 Jahren im Prinzip, dass man sagt, man denkt das Thema auch über Finance hinaus, man fängt an, das Thema als Open Data zu denken. Die EU-Kommission spricht jetzt von Open Data und Open Finance und dass man im Prinzip überlegt, zum einen gibt es auch andere Industrien, in denen Daten sinnvoll sind und die sich öffnen sollten. Und ich glaube, wenn man das Recht auf diesen Access durch Drittdienstleister eben auf den Verbraucher beschränkt, also dieses, was wir aus der PSD2 kennen, Access to A einfach als Access to Data oder Access to my Data begreift, und sagt, ich darf als Verbraucher jedem Drittdienstleister, wenn der mir einen Mehrwert bietet, den Access auf mein Stromkonto geben, den Access auf mein Twitter-Konto geben, Access auf alles, was ich eben selber in meiner Hoheit habe und als Verbraucher selbst entscheiden kann, geben, weil der mir einen Mehrwert daraus verspricht oder eben auch liefert. Und dann einfach nur Sicherheitsstandards festlege. Also Best Practice Standards, was das sichere Handling der Informationen angeht, zwischen den einzelnen Playern, das würde im Prinzip genügen. Also sowas wie IDAS-Zertifikate, um sich zu verifizieren als Marktteilnehmer, der das entsprechend, der darauf zugreifen darf. Aber die einzelnen Teile dessen, was ausgetauscht wird, wie es ausgetauscht wird, ob dafür Geld genommen wird, ob dafür kein Geld genommen wird, dass man davon die Finger lässt. Weil ich glaube, wenn wir in Europa nicht langsam anfangen, Dinge globaler zu denken und auch globaler zu regulieren, setzen wir halt 2030 noch Open Data um, während wir ja jetzt in den USA beobachten, dass sie im Prinzip genauso eine Entwicklung gemacht haben ohne PSD2 in den letzten 4 Jahren. Ja, die haben auch ihren Open Banking Markt weiterentwickelt und brauchten dafür keine PSD2. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir ein gutes Mittelmaß finden zwischen der Sicherheit, die der europäische Verbraucher auch bekommen soll, die ihm auch zusteht und die der braucht, damit er sich auch öffnet dafür und für Innovation offen ist, aber eben gleichzeitig auch größer zu denken und nicht immer in diesem kleinen, oh, jetzt fügen wir der PSD2 noch eine Öffnung von Depotkonten hinzu.
Und wie kriegt man das hin in diesem Zwist, der irgendwie auch da ist zwischen denjenigen, die sich öffnen sollen und denjenigen, die konsumieren wollen?
Zum einen müssen sich alle öffnen. Also das ist ja dieses Thema Open Data, dass ich eben nicht sage, eine bestimmte Industrie muss sich öffnen, alle müssen sich öffnen. Und wenn sich alle öffnen müssen, entstehen ja eben auch Wertschöpfungsketten für alle. Das heißt, ein Facebook könnte theoretisch genauso auf einem Bankkonto zugreifen, ist ja auch heute schon der Fall, oder auf ein Stromkonto, wie dem auch sei. Und ich glaube, wenn sich eben so eine gegenseitige Wertschöpfungskette ergibt, wird eben auch das ganze Thema Premium APIs, weil dadurch eben auch ja, neue Geschäftsfelder möglich werden über bestimmte Services, die ich eben auf dieses Datenangebot draufsetze, damit ich mich eben, ich muss diese Pflicht erfüllen, aber ich kann das eben smart tun und dafür Geld nehmen. Das wird halt mehr angereizt, wenn es alle tun müssen und es nicht eben so ein so zwei Fronten gibt, wie wir das bei der PSD2 erlebt haben. Und eben auch den Verbraucher dadurch beweisen, hey, ich bin jemand, der verwaltet deine Daten in einer Art und Weise, dass wir uns eben auch für andere öffnen und dir weitere Möglichkeiten eröffnen. Also dass es auch für den Verbraucher quasi sichtbar Mehrwerte bringt, wenn zum Beispiel meine Bank eine tolle Premium-API hat und damit sogar auch dem Verbraucher gegenüber einen tollen Eindruck macht. Also wir haben ja auch bei der PSD2 diese Entwicklung erlebt, was auch letztendlich der Verbraucher der Bank entgegengebracht hat an Feedback, wenn es jetzt um die Umsetzung von SCA zum Beispiel ging, ne, mit dem Zwei-Faktor-Verfahren. Und ich, so im ersten Schritt würde ich mir wünschen, dass auch bei der Umsetzung der PSD2 auf den letzten Metern jetzt der Verbraucher auch spürbar lauter wird und dann eben auch entsprechend Feedback gibt und diese Unterschiede sichtbar macht und dann eben diese Entwicklung dahin geht, dass wir das eben als Open Data denken. Und die EU-Kommission will bis 2022 da auch einen Vorschlag machen, wie das gesetzlich aussehen kann für dieses Open Finance Framework. Und das soll bis 2024 umgesetzt sein. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, wenn eine ähnliche Detailregelung auf der technischen Ebene erfolgen soll, dann wird das nicht funktionieren. Ich glaube, wir müssen es tatsächlich an Sicherheit und Verbraucherrecht festmachen.
Glauben wir, dass Regulation uns dabei hilft und wirklich den Markt treiben kann? Oder muss das nicht eigentlich eine andere Motivation sein? Braucht man nicht eigentlich andere Hebel, um das Thema in Gang zu setzen?
Ich denke schon, dass eine Regulation in dem Sinne als Öffnung des Marktes tatsächlich hilfreich ist, um alle darauf einzuschwören, dass es eben hier um die Souveränität des Endkunden geht, wie er mit seinen Daten umgeht. Und eine Öffnung wirklich hier als Basis dienen kann. Ob sie zwingend nötig ist, würde ich in Frage stellen, aber sie kann eine Öffnung des Marktes auch hier herbeiführen.
Okay. Ich bin mittlerweile so ein bisschen teilweise hin und her gerissen. Ne? Also ich glaube, dass man manchmal sich davon vieles erhoffen kann, fast schon Industriepolitik über Regulation zu betreiben. Das ist es ja so ein bisschen, ne? Dass man sagt, okay, wir wollen bestimmte Dinge. Aber gleichzeitig habe ich immer so ein bisschen Angst davor, dass wir dann darauf hoffen, dass die Politik fast wie ein Unternehmer wirkt. Und das ist halt, glaube ich, echt die schwierige Frage. Und ihr habt das, glaube ich, auch ganz gut vorhin klar gemacht, wo die größten Probleme eigentlich auch bei der PSD2 waren, dass es nicht Motivationen auf allen Seiten gab. Also dass einfach die Motivation bei der PSD2 auf der Seite der Datenbereitsteller, ja, und das ist eigentlich auch eine falsche Sicht, weil ihr natürlich recht habt, dass es eigentlich die Daten des Endkunden von uns allen sind, also von dir, von mir und so weiter. Und ich glaube, das ist in der Tat eine Mindset-Frage. Ne? Also das muss man, glaube ich, eigentlich wirklich in den Mindset von allen reinbekommen, dass eine Datenportabilität eigentlich ad hoc immer möglich sein muss. Ne? In der GDPR ist es ja ein Stück weit geregelt, aber halt nicht so dynamisch, wie man das natürlich in sowas wie in der PSD2 und den Prozessen benötigt.
Also auch nur für den Wechsel aktuell.
Ne? Ja, das meine ich ja. Also nicht so, das meine ich mit dynamisch, ne? Mhm. Wie du es in Prozessen eigentlich benötigst, genau das. Und das ist wahrscheinlich etwas, wo dann Politik bei helfen kann. Aber in der Tat glaube ich, dass wir dann nachher alle gefragt sind, als Unternehmen diese Rahmenbedingungen für uns zu nutzen und Kunden davon zu überzeugen, warum das gut ist. Ne? Ansonsten wird es, glaube ich, echt schwierig. Also auf die Politik zu setzen und auf Brüssel in Anführungszeichen zu schauen und darauf zu hoffen, dass die PSD3 das Thema löst oder irgendwie weitertreibt, würde ich jetzt irgendwie sagen, so, wow, weiß nicht genau, ob das wirklich der richtige Weg ist, aber ich glaube, das tut ihr ja auch nicht. Denkt gerade nur so laut über das nach, was ihr eigentlich gerade gesagt habt, ne? Und würde mir wünschen, dass wir da noch mehr Cases sehen und mehr Modelle sehen, die dann halt so etwas auch treiben.
Ja, das ist halt wirklich die Krux. Ich habe in den letzten Monaten auch sehr viele Gespräche dazu geführt. Und wenn du dich in Brüssel auch unterhältst mit Kommissionsmitgliedern, dann kommt immer die Frage, ja, sagen Sie mir doch mal einen Use Case. Ne? Mhm. Das ist ja genau die falsche Reihenfolge. Und ich habe mich auch mit Bankverantwortlichen unterhalten, die das Thema Open Finance versucht haben, in Brüssel zu stressen, die ellenlang Use Case-Seiten einreichen sollten. Ne? Weil immer auf der anderen Seite dann der Verbraucherschutz das ablehnt und sagt, das ist alles ganz böse und das braucht der Verbraucher nicht und deswegen müssen quasi Use Cases öffentlich gemacht werden, die vielleicht ja auch einfach deine Business Intelligence sind und deine IP und die du vielleicht nicht erst mit dem Regulator diskutieren willst. Ne? Und deswegen so dieses Thema ist sehr weich nur zu regeln in dem Sinne, dass der Verbraucher ein Recht darauf hat, seine Daten weiterzugeben. Aber wenn wir in diese Use Case Diskussionen kommen auf Regulierungsebene, dann verliert sich das halt, weil dann kommst du in diese Konflikte, was muss ich tatsächlich rausgeben, etc. pp. Und ich glaube, nur wenn wir das weit regeln, aber wir brauchen das als Push, dieses Verbraucherrecht zu regeln, dann können wir tatsächlich da eine zweite Welle, sage ich mal, erreichen. Und ich glaube auch nicht, andersrum gesprochen, dass es ohne PSD2 in Deutschland aktuell die vielen Tools gäbe, die auch Banken anbieten inzwischen, ja, oder auch selber eben als TPP da unterwegs sind, die gäbe es meines Erachtens nicht, wenn es die PSD2 nicht gegeben hätte.
Aber bei dem Thema stimme ich dir absolut zu, Cornelia, denn ich glaube, das ist auch die Schwäche der PSD2, dass es auf bestimmte Use Cases begrenzt wurde. Es standen ganz klar zwei Use Cases im Vordergrund. Das eine war tatsächlich auch die Sofortüberweisung mit der Direktüberweisung, die in Gesamteuropa eingeführt werden sollte. Und das andere war Kontoinformationsdienst als Fremdkörper in einer Zahlungsdiensterichtlinie. Das zeigt, dass durch diese zwei begrenzten Use Cases auch die PSD2 begrenzt wurde. Und das hätte man offen lassen müssen, auf den Zugang zum Konto begrenzen und auf die sichere Kommunikation, aber nicht auf die Informations- oder auf den Informationsaustausch und auf diese beiden Use Cases.
Gut, ihr Lieben. Damit haben wir so ein bisschen, glaube ich, einen Ritt durch das letzte Jahr gemacht. Ich habe, glaube ich, gerade viel gelernt, dass zwar eine ganze Menge passiert ist, aber letztendlich dann doch nicht irgendwie so riesig viel, also gar keine großen Revolutionen, Caroline, wie du das gesagt hast, dass Europa irgendwie zwar harmonisiert ist und die anderen Länder es möglicherweise ein bisschen leichter haben, aber irgendwie so richtig ein Standard auch noch nicht da ist und auch da keine großen Überraschungen da sind. Also ein bisschen ist die PSD2 vielleicht noch so immer noch in den Kinderschuhen, ja, und gerade auch auf der Use-Case-Seite. Wenn man in Richtung PSD3 denkt, würde ich sagen, habe ich gerade gelernt, Technik ist super wichtig. Das sind mittlerweile immer noch so mit die größten Hürden, die im Weg sind. Und das muss man schlau incentivieren, warum halt beide Seiten etwas davon haben, auch Standards zu schaffen. Und man muss irgendwo auch Anreize für alle Seiten schaffen, damit auch vernünftige Lösungen geschaffen werden. Kunden zuhören, Use Cases zuhören und nicht einfach auf der grünen Wiese irgendwas planen und sich möglicherweise auf Dinge reduzieren, die man halt irgendwie am lautesten immer gehört hat. Also wie du es gerade bei PSD2 gesagt hast, dass Sofortüberweisung und die Kontoinformationsdienste da irgendwie im Vordergrund standen, aber eigentlich ganz, ganz andere Use Cases einfach auch noch im Vordergrund hätten stehen können oder mitgelöst werden können. Das muss man, glaube ich, irgendwo mitnehmen. Dass da weiterhin Musik drin ist, wird deutlich durch Funding-Runden, durch weiterhin große Gründungen, die stattfinden. Ihr sagt trotzdem, Geld alleine reicht nicht, sondern man muss vor allen Dingen Know-how haben, was man sich natürlich teilweise einkaufen kann, aber das ist schon irgendwie nicht ganz so leicht, vor allen Dingen ganz Europa hinzubekommen und dieses komische Monster Deutschland halt irgendwie auch abzudecken, habe ich irgendwie auch verstanden, ist durch die Historie mit HBCI und Screenscraping noch schwieriger als möglicherweise andere Länder. So verbockt haben es irgendwie alle wahrscheinlich so ein bisschen miteinander und irgendwie dann irgendwie auch keiner so richtig alleine. Also man hat keinen richtigen Schuldigen für die Situation. Dennoch ist, glaube ich, deutlich geworden, dass viel Dialog stattgefunden hat, und dass dafür natürlich, glaube ich, auch solche Lobbygruppen. Cornelia, du hast gerade gesagt, du bist in der European Fintech Alliance und sowas drin, dass das geholfen hat. Ich glaube, der Bitkom hat wahrscheinlich irgendwie auch geholfen, wo, glaube ich, beide Unternehmen auch weiterhin Mitglied sind. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich etwas, was ich so mitgenommen habe. Ihr selber nutzt PSD2 APIs, aber ihr nutzt vor allen Dingen immer noch weiter die Fallbacks, wie ich verstanden habe. Und ja, das habe ich eigentlich gerade so mitgenommen aus unserer Runde. Habe ich irgendwas vergessen?
Ich glaube, hast du sehr schön zusammengefasst.
Absolut. Vielleicht noch der Wunsch, nicht unbedingt nach einer PSD3, wie du, Cornelia, gesagt hast, sondern der Wunsch, Öffnung der Daten und der Souveränität der Kunden.
Das nehme ich gerne mit, weil das Thema Datensouveränität und vor allen Dingen Datensouveränität und Datenhoheit beim Kunden, das sollten wir, glaube ich, alle uns immer wieder vor Augen führen. Und ich glaube, das kann uns auch in Europa sehr, sehr, sehr helfen, wenn wir das wirklich in den Vordergrund stellen.
Absolut, ja.
Cornelia, Caroline, ich danke euch sehr. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr euch schon wieder traut zu reisen und je nachdem, wie auch die nächsten Wochen weitergehen, ob ich euch möglicherweise in Offenbach sehen darf, auf der Transactions.io, die wir ja jetzt wieder durchführen und wo wir noch weiterhin immer sehr, sehr große Hoffnung haben, dass wir das in Teilen auch als Live-Events machen können. Aber natürlich ist es ein Hybrid und freuen uns natürlich total, wenn ihr da hinkommt. Und wir werden dort auch Edward Snowden hören und sehen können. Und ich weiß nicht, wer von euch Permanent Record gelesen hat. Ich freue mich total darauf, dem Guten zuzuhören. Und wäre eine Freude, euch beide auch in Offenbach sehen zu können.
Offenbach ist ja immer eine Reise wert, sag ich mal.
Ich weiß, Cornelia, ich weiß. Der Biberer Berg ist nicht weit.
Aber ich muss mal schauen, ob ich da reinkomme. Also auf den Biberer Berg, auf die Transaction ist wahrscheinlich einfach.
In der Tat.
Absolut. Aber ihr habt ja auch mit der BEX gezeigt, dass ein digitales Format sehr, sehr gut funktioniert. Und die Agenda für die Transaction klingt sehr, sehr gut. Also ich werde teilnehmen. Digital oder on-site kann ich dir noch nicht versprechen, aber ja, sicher.
Alles klar. Ich danke euch beiden nochmal für eure Zeit und für eure Insights. Super spannend. Bin auch gespannt, ob das so viel gehört wird wie unser Schrei-Podcast beim letzten Mal, Cornelia. Schrei ist ja falsch, wir haben ja gar nicht geschrien, aber ihr wisst, was ich meine. Aber ich glaube, immer wieder auch wert, darüber mal zu sprechen und das Revue passieren zu lassen. Und vielleicht machen wir das dann bald mal wieder und überlegen uns vielleicht auch jemanden, keine Ahnung, aus der Regulatorik, also aus den gesetzgeberischen Einheiten oder aus einer BaFin vielleicht mal zu dem Thema auch nochmal dazu zu holen. Könnt ihr aber selber mal drüber nachdenken, ob euch jemand einfällt, den wir auch mal zu dem Thema nochmal befragen wollen.
Herzlichen Dank.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Es ist Freitagabend und genießt es.
Danke gleichfalls.
Danke. Ciao.
Ciao.